Hallo, schön, dass du dabei bist. Eine neue Folge Konflikte gelöst, Erfolgsgeschichten im Fokus. Heute habe ich Jenny Neviak zu Gast. Sie ist Lehrtrainerin für systemisches Aggressionsmanagement und Expertin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Und das Besondere ist, dass ich mit Jenny sprechen darf über Autismus. Und sie selber hat die Diagnose Asperger-Autismus erst spät bekommen, aber das erfährst du gleich in der Folge. Und wie Autismus und Konfliktgestaltung, Konfliktkommunikation gelingen kann und wie das Ganze sachlich gestaltet werden kann. Das und vieles mehr erfährst du in dieser Folge. Ein kleiner Hinweis vorweg, wir hatten leider technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme und haben uns danach trotzdem dafür entschieden, dass das Gespräch so hochgeladen werden darf. Ich darf dir sagen, inhaltlich lohnt es sich zu 100% und wenn du auf diese ein und anderen Nebengeräusche verzichten kannst, beziehungsweise sie wegfiltern kannst, dann freue ich mich sehr. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
Hallo.
Freue mich. Wir wollen heute über Konflikte sprechen im Zusammenhang mit Autismus. Und ich freue mich sehr darauf, viel von dir lernen zu können, weil in diesem Podcast geht es ja darum, dass die Menschen die Folgen hören und neue Ideen bekommen für ihren Umgang mit Konfliktsituationen. Und ich habe dir vorab ja schon ein paar Fragen geschickt. Du hast mir auch rückgemeldet, ich mache das immer gerne transparent, dass ich globale Fragen habe und wir uns wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs dem auch nähern, was ich eigentlich meine mit der Frage, also dass du da auch Rückfragen stellen wirst. Da freue ich mich sehr drauf und ich würde dich gerne einfach vorstellen. Also mit dem, wo du auch gesagt hast, so darf ich dich vorstellen. Du bist Reitlehrerin, Trainerin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Dann bist du Lehrtrainerin für das systemische Aggressionsmanagement und im SOK auch Lehrtrainerin, kann man sagen. Ne? Also SOK auch ein Bereich des systemischen Aggressionsmanagements, im Schützen ohne Kämpfen bedeutet es. Und du hast im SAM-Konzept, kann man ja sagen, ich glaube, oder sagst du SAM-Konzept, ne?
Es gibt beides. Ich sage SAM-Konzept, aber andere sagen auch SAM-Konzept. Also ist beides in Ordnung.
Okay, alles klar. Da hast du den Bereich SAMA mit gestaltet. Also SAMA verstehe ich als ist systemisches Aggressionsmanagement im Bereich Autismus, ja?
Genau, das mache ich zusammen mit Dirk Schöwe.
Schön. Ja, und ich freue mich sehr darauf. Bevor wir starten, hast du auch gesagt, es wäre jetzt an der Stelle sinnvoll, natürlich zu klären, was ist Autismus eigentlich? Mhm. Und da würde ich dich einfach ganz offen fragen, wie definierst du Autismus? Was macht es aus?
Naja, die Frage ist nicht, wie definiere ich Autismus, sondern es gibt ganz offizielle Diagnosemanuale. Mhm. Das ist das ICD-10, das ICD-11, was in Deutschland genutzt wird oder weltweit auch. Und in Amerika nutzt man auch das DSM-4 und 5. So, wir haben Augenblicklichkeit die etwas komische Situation, dass wir mit zwei Diagnosemanualen arbeiten, die Autismus schon verschiedene Namen geben. Okay. Im ICD-11 heißt es nur Autismus-Spektrum-Störung mit Unterdiagnosen. Nach ECD-10 unterteilen wir in frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und Asperger-Autismus.
Ja.
So.
Wurde das, Jenny, darf ich dich fragen, wurde das dann, ist das ein Update jetzt, dass man Autismus-Spektrum sagt oder besteht beides weiterhin?
Aktuell sind beide Manuale gleichberechtigt gültig. Also der ECD-10 wird jedes Jahr aktualisiert und wird noch bis ungefähr 2027 eingesetzt. Der ECD-11 ist noch gar nicht vollständig übersetzt. Und wenn man dem Internet glaubt, gibt es auch lizenzrechtliche Probleme, sodass in Deutschland tatsächlich die meisten immer noch nach ECD-10 diagnostizieren. Und natürlich haben alle alten Diagnosen auch Bestandsschutz. Also ich habe die Diagnose Asperger-Syndrom und die behält den Bestand, auch wenn das ECD-10 irgendwann nicht mehr gültig sein sollte.
Okay.
So.
Da gibt es ja auch noch Unterscheidungen. Also wie wird es da beschrieben?
Naja, von den Grundbeschreibungen her ist es eigentlich sehr ähnlich. Man hat nur am ICD-10 drei Hauptdiagnosekriterien gemacht und die hat man im ICD-11 zusammengefasst. So, die Hauptdiagnosekriterien sind qualitative Beeinträchtigungen in der Kommunikation und Interaktion mit Menschen und stereotype Verhaltensweise, repetitive Verhaltensmuster und oder haben von Spezialinteressen. So, das sind die beiden Kernsymptome. Die müssen beide, zumindest nach ECD-11, müssen beide erfüllt sein, um die Diagnose auf Autismus zu bekommen. Nebenbei gibt es noch Nebensymptome, also Kernsymptome. Dazu gehören die Wahrnehmungsbesonderheiten oder Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen, motorische Probleme und noch viele andere komorbide Erkrankungen, die auch zusätzlich möglich sind. Das ist auch eine Veränderung. Im ICD-10 ist die Diagnose Autismus und ADHS nicht möglich, obwohl man längst herausgefunden hat, dass Autismus und ADHS häufig komorbid auftreten.
Okay.
Und nach ICD-11 ist es zum Beispiel möglich.
Ah ja.
Genau. Wichtig muss man noch unterscheiden, dass nur im ICD-10 so explizit benannt Asperger-Syndrom heißt, es gibt keine geistigen Beeinträchtigungen und die Personen sind in der Lage, normal zu sprechen. Und frühkindlicher Autismus bedeutet, es gibt entweder geistige Beeinträchtigungen und oder eine Beeinträchtigung in der verbalen Sprache. Also Menschen, die gar nicht sprechen können oder nur über Bildkarten, über Talker und ähnliche Sachen.
Ja.
Wichtig ist aber, das Asperger-Syndrom ist keine leichte Variante von Autismus. Das heißt, die Autismus-Symptome können genauso stark sein wie bei jemandem mit frühkindlichem Autismus. Genau.
Okay, ich danke dir. Dann habe ich eine Frage. Du hast mir ja geschrieben, also wir können, das ist mir jetzt nochmal wichtig, auch für die Zuhörenden, wir können gerne am Ende auch immer Dinge rausschneiden, auch wenn Fragen nicht passen. Dann hört man, dann merkt man vielleicht einen Schnitt, aber das finde ich ganz wichtig, dass wir da einfach transparent sind. Fragen, die nicht passen, schneiden wir raus. Und ja, genau, dass wir es danach nochmal eben auch drüber hören. Du hast die Diagnose erst spät bekommen, hast du auch gesagt, ne? Also mit 40 oder 41, richtig?
Na, ganz offiziell habe ich die Diagnose mit 42 bekommen, aber seit ich 40 bin ungefähr, ist es eigentlich klar.
Wodurch wurde das klar für dich, beziehungsweise du hast dir die Diagnose ja sicherlich nicht selbst gegeben, aber was war der Moment, in dem für dich klar wurde, das könnte in die Richtung gehen?
Das war lange sehr unklar. Natürlich, die Probleme habe ich schon immer. Und ich hatte auch schon immer wieder Leute, die gesagt haben, also schon eine Lehrerin in der Schule hat gesagt, du bist wie mein Sohn und der hat Autismus. Man muss aber bedenken, dass die Asperger-Diagnose erst 1993 ins ICD-10 aufgenommen wurde und erst 94 in Deutschland eigentlich ankam. Und dann dauert es ja immer noch ein paar Jahre, bis neue Diagnosen auch wirklich erkannt werden. So mit 1994 war ich 14, als es dann wirklich langsam rum sich sprach, was Asperger-Autismus ist, da war ich bereits 20. Und der Herr Hans Asperger, der das erforscht hat, hat nur an Männer geforscht oder an Jungs.
Okay.
Und es gibt noch ein paar kleinere Abweichungen mit Frauen oder nicht-binären Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Die waren damals noch gar nicht bekannt. Und deswegen sind viele Frauen oder nicht-binäre Menschen lange unter dem Radar geblieben. So, und ich bin immer wieder auf alles Mögliche getestet worden und habe die Leute so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil sie konnten sich so richtig festmachen, was eigentlich los ist. So, eigentlich, und ich bin auch in Therapie nicht besonders alt geworden. Also ich bin manchmal schon in Stunde 1 wieder rausgeflogen, weil ich komisch war. So, und dann habe ich immer gesagt, okay, was soll es mit Therapien? Ich wollte immer wieder Sozialkompetenztraining haben und die haben mich nicht zugelassen.
Das hast du, Jenny, darf ich dich fragen, das hast du für dich selber als eigenes Ziel definiert. Ich möchte Sozialkompetenztraining haben.
Ja.
Ohne dass dir jemand gesagt hat, du solltest das mal machen, hast du für dich das entschieden? Oder wie kommt dieser Moment, dass du merkst, ich brauche das halt?
Ich habe natürlich viel über Kommunikation gelesen, aber ich konnte damit nichts anfangen. Also ich verstehe den Schulz von Thun zum Beispiel intellektuell komplett mit seinen vier Ohren der Kommunikation.
Ja.
Also es gibt ja den Sachohr, Beziehungsohr, Selbstoffenbarungsohr und die Appellohr.
Ja.
Also auf diesen vier Ebenen. Für mich findet Kommunikation aber fast ausschließlich auf dem Sachohr statt. Und ich weiß zwar abstrakt, dass es noch andere Ohren gibt, aber ich verwende sie nicht und ich höre sie bei anderen auch nicht. Das heißt, es war klar, dass auf jeden Fall da schon Sachen verloren gehen. Und weil ich das gemerkt habe, wollte ich hätte gerne was dran verbessern. Ich hatte immer wieder die gleichbleibenden Stress mit Leuten und wollte gerne diese Probleme lösen. So. Und das, aber ich passe halt nicht ins normale Sozialkompetenztraining rein, weil ich keine Angst habe. Das heißt,
du hast keine Angst.
Nee, man hat das immer als soziale Phobie betrachtet. Aber ich bin nicht sozialphobisch. Ich habe keine Angst, mit Leuten zu reden. Ich kann es nur nicht.
Okay.
So, weil es dann halt nicht weiterging, habe ich erst die Ausbildung gemacht, Fachpädagogik für Konfliktkommunikation bei Ralf Bongartz.
Ja.
Das war schon mal sehr hilfreich, aber Ralf ist ja also ein Trainer für die Körpersprache.
Ja.
So, und als Autist geht Körpersprache, Mimik, Gestik an mir ja fast komplett vorbei.
Ja.
So, das heißt, ich kann das zwar abstrakt wieder alles verstehen und mich auch grob daran orientieren, aber nicht in den Feinheiten.
Ja.
Das heißt, Ralf muss mich explizit anweisen, wenn du das und das machst, leg den Kopf einen halben Zentimeter, einen Meter nach links, dann kann ich das auswendig lernen und das Muster abspeichern. aber ich kann es nicht integrieren in die normalen Interaktionen, weil ich nicht weiß, wann ich es genau brauche. Und deswegen dachte ich, brauche unbedingt noch was, um verbale Kommunikation zu gestalten. Und dann hat Ralf gesagt, geh mal zu Dirk Schöwe und SRM Concept. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich.
Ja.
Und dann habe ich 2020 SRM1 bei Dirk gemacht.
Ja.
Und bin natürlich sofort aufgefallen, weil du kennst ja Dirk Schöwe auch.
Ja.
Der macht ja in seinen Seminaren Lehrkontext. Dann wechselt er in Witze, Ironie, Rollenspiele, Provokation, alles ohne Vorankündigung.
Ja.
Und das hat bei mir natürlich nicht funktioniert.
Okay.
Ich habe es immer alles rein sachlich beantwortet. Ich habe auf keine seiner Provokationen reagiert. So, das fand er natürlich komisch. Und bei SRM2, durch Corona, war das wieder in einem sehr engen Kreis, hat er mich dann gefragt, ob ich Autistin bin. Und ich sagte, keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste. So, und er war sich da schon relativ sicher. Und als ich dann die Mentorenausbildung bei ihm gemacht habe, 10 Tage, danach war er sich sehr sicher, dass ich Autistin bin.
Ja.
So, das heißt also, eigentlich, der es rausgefunden hat, war Dirk Schöwe.
So, okay, und dann bist du weitergegangen und hast das untersuchen lassen nochmal? Ja.
Dann habe ich da jetzt wirklich eine Abklärung haben, aber man meldet sich nicht einfach irgendwo an und dann kriegt man eine Diagnose, sondern dann kriegst du erstmal ungefähr 1 Zentimeter hohen Stapel an Fragebögen und danach kannst du ein Jahr warten und es passiert genau überhaupt nichts.
Jenny, ich würde total gerne was wissen. Also was mich total fasziniert ist, also du hast für dich einfach Wege gesucht, um Kommunikation gelingender zu gestalten und hast gemerkt, okay, das fällt mir nicht so leicht, jetzt warst du bei Ralf. Kann ich auch wirklich nur empfehlen, eine tolle Weiterbildung. Und dann bist du zu dir gegangen, zum SAM-Konzept, auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich habe so die Vermutung, hast du ein Konzept getroffen im systemischen Aggressionsmanagement, das auch sehr sachlich funktioniert, würdest du sagen? Oder wie würdest du das beschreiben an der Stelle?
SAM hat den großen Vorteil, dass es eine Struktur hat.
Ja.
So, das heißt, ich muss keine Gefühle erraten bei irgendjemandem oder irgendwelche Bedürfnisse. Sondern wenn ich mich ans Himmel- und Erde-Spiel halte, an dieses Konfliktmöglichkeitsmuster da, dann kann ich sehr konkret nachfragen, wenn ich was nicht verstehe und kann in den Kontakt gehen. Und das macht mich natürlich deutlich konfliktstabiler als vorher.
Ja.
Und Dirk Schöwe war halt für mich ein Riesengeschenk. Also Dirk und SRM waren für mich das Tor zur Welt, weil Dirk übersetzt für mich. Das heißt, ich bin mit deinen ganzen Fragen zu Dirk gegangen, habe gesagt, Dirk, übersetz mir bitte, was bedeuten diese Fragen?
Ja.
So, und Dirk ist halt also für mich Coach, Mentor, Ausbilder und inzwischen sind wir auch gute Freunde. Und der hat mir sehr geholfen, dass ich mir neue Welten erschließen kann.
Ja. Aber mir geht das Herz so ein bisschen auf. Also insofern, ich musste das sagen, weil ich hatte einen Post auf Facebook ja gesetzt und da ging es darum, dass wenn wir nur sachlich versuchen, Konflikte zu lösen, dann kann es sein, dass der Mensch dahinter verloren geht. Ne? So ungefähr sinngemäß war das. Und dann schriebst du dankenderweise, muss ich sagen, nur bedingt. Es gibt auch Menschen, die halt fast ausschließlich auf der Sachebene kommunizieren. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, weil genau das habe ich mit der Aussage eben nicht beachtet. Und dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch mit Jenny unbedingt darüber sprechen, weil ich das auch als große Herausforderung mir vorstellen kann, wenn wir versuchen, rein sachlich zu bleiben. Und du beschreibst ja gerade auch die Schwierigkeiten, die das im Zwischenmenschlichen mit sich bringen kann. Ich würde total gerne, ist das okay, wenn ich in den Fragen so ein bisschen springe? Ich habe sie dir vorher geschickt.
Ja, sofern du das Thema hältst und nicht ständig von Thema zu Thema springst und konkrete Fragen stellst, ist alles gut.
Okay, ich bemühe mich. Du stoppst mich sonst, okay, Jenny?
Ja.
Dankeschön. Es wäre für mich jetzt ja total interessant, was ist die Herausforderung, also du hast schon beschrieben in der Kommunikation, was herausfordernd ist, wenn du jetzt Konflikte erlebst und du hast ja viele Schulungen auch gemacht. Was an den Konflikten ist dann für dich herausfordernd?
Naja, ich muss erstmal erkennen, dass es einen Konflikt gibt.
Ja.
Wenn du zu mir sagen würdest, du stinkst, dann würde ich das überprüfen und sagen, okay, ich gehe mich waschen. Fertig.
Ah ja.
So, das heißt, für mich ist da kein Konflikt.
Ja.
Für mich wäre auch keine Kritik. Für mich wäre das nur eine sachliche Feststellung und der würde ich nachkommen.
Ab wann ist es für dich, ab wann besteht für dich ein Konflikt von der Definition her?
Naja, jetzt müssen wir gucken, wie wir den Konflikt definieren. Nach SRM haben wir ja Erwartung, Enttäuschung, Frust, Ärger und Wut. Das wäre der konstruktive Konfliktteil. Und wir haben Sachgewalt, Personengewalt, Selbstgewalt, Rückzug. Das ist der destruktive Konfliktteil. Und solange alles im konstruktiven Teil unterwegs ist, wäre ja für mich erstmal alles gut. wäre ich sehr entspannt damit. Wegen mir kannst du auch sehr wütend sein und rumschreien. Solange du mir erklärst, warum du geschrien hast, ist es für mich alles in Ordnung.
Okay, und der Konflikt, ich muss nochmal reinfragen, ist, weil du besprichst ja auch die Aggressionsacht, glaube ich, jetzt an, ne, mit dem konstruktiven Aggression. Wenn ich meine Erwartung mitteile, ist es ja, also auch jetzt spreche ich von Hergen, also von mir, erstmal nur eine Erwartung, die im Raum steht, die kann ich erfüllen oder nicht. Der Konflikt besteht, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Ich würde jetzt mal eine in den Raum legen, dann, wenn mich dein Verhalten inakzeptabel beeinträchtigt. Also wenn ich eine Beeinträchtigung erlebe durch dein Verhalten und du nicht bereit bist, das zu verändern, wenn du von mir erfährst, das stört mich sehr. Würdest du da mitgehen oder würdest du es noch anders fassen wollen?
Finde ich schwierig zu definieren. Also schon wenn zwei verschiedene Erwartungen aufeinandertreffen, gibt es im ungünstigsten Fall einen Konflikt.
Ja, weil keine Einigung stattfindet und das so nicht weitergehen kann, oder?
Naja, es muss zumindest ausgehandelt werden und es muss auch ausgehandelt werden, kann ich deine Erwartungen überhaupt erfüllen? Also Dirk sagt zu mir immer, ich bin extrem unhöflich und rücksichtslos. So, warum? Wenn wir zum Beispiel zum Seminar fahren, wir laufen gemeinsam durch die Stadt und unterhalten uns, renne ich durchaus manchmal in Leute rein. So, und ich wusste nicht, dass das für andere Leute so extrem störend sein kann oder dass es im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Eskalation sein könnte. Und da haben wir uns natürlich drunter unterhalten. So, ich kann das Verhalten aber nicht ändern. Weil wenn ich mich unterhalte mit Dirk, ist mein Fokus zu 100% auf dem Gespräch. Ich bin vollkommen nicht damit ausgelastet, die ganzen auditiven Wahrnehmungen von der Umgebung auszuschalten, zu verstehen, was er sagt und darauf zu antworten. So, ich habe keine Zeit, noch mich um andere Sachen noch parallel zu kümmern. Das heißt, ich kann es nicht verändern. Auch wenn ich als abstrakt verstehe, dass mein Verhalten ein Problem sein kann, ist es an dem Punkt nicht veränderbar. Das heißt, es treffen jetzt zwei Erwartungen aufeinander, aber ich kann es nicht korrigieren. Das heißt, wir haben uns jetzt geeinigt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und er sieht, es droht eine Kollision, hält er mich vorher an, bevor ich in die Leute reinrenne. Ich würde es erst zu spät merken.
Ah, okay. Das heißt, du bekommst Unterstützung im Außen, ne, bekommst dann nochmal Dirks Wahrnehmung in dem Moment irgendwie zur Verfügung gestellt und er darf dich stoppen.
Er darf mich stoppen, genau. So, weil ich kann es nicht korrigieren. Das heißt, ich habe es verstanden, ich akzeptiere die Kritik, aber ich kann sie nicht korrigieren. So, jetzt die Frage, haben wir jetzt einen Konflikt? Ja oder nein? Meiner Meinung nach nicht.
Ja, ihr habt ja einen Umgang damit gefunden an der Stelle. Ja. Das heißt auch, ich höre raus, dass sehr viel Klarheit, Offenheit herrschen muss, um sachlich kommunizieren zu können. Also ich kann jetzt nicht irgendwie Dinge mitmeinen und hoffen, dass du das irgendwie berücksichtigst, sondern ich muss dir ganz klar sagen, was ich erwarte oder was ich möchte, ja?
Ich verstehe Stimmmelodie so gut wie gar nicht. Ich habe Logopädie gemacht, das haben wir wirklich ausgetestet. Bei mir kommt Stimmmelodie kaum verarbeitet. Das heißt, für mich klingt alles gleich. So, das heißt, auf der Ebene kannst du mir also nichts mitteilen und ich kann auch keine Mimik und Gestik lesen. Ich habe natürlich ein bisschen trainiert, aber da habe ich wieder das gleiche Problem, wenn ich jetzt dem gesprochenen Wort folgen will, den Inhalt, meine eigenen Antworten formulieren will und noch meinen sozialen Kram mache. Das heißt, ich muss ja auch eine Mimik faken, eine Gestik faken, Blickkontakt halten. Da habe ich keine Kapazitäten mehr frei, auch noch deine Mimik zu lesen. So, das heißt, es geht auf ganz vielen Ebenen geht das verloren. Und deswegen, bei mir ist das zumindest so, ich brauche 100% klare Aussagen, was jemand will. Dann können wir Lösungen finden. Wenn jemand hofft, dass wir irgendwie durch die Blume mitzuteilen, wird es scheitern.
Heißt das, ich kann meine Mimik einstellen oder sagst du, was würdest du mir raten?
Du kannst machen, was du willst. Es spielt für mich keine Rolle.
Okay. Also alles, was ich versuche mit meiner Mimik jetzt zu untermalen, ist geht verloren. Also brauche ich nicht tun, weil geht verloren, tue ich aber aus Gewohnheit heraus.
Du kannst es für dich tun und für deine Zuschauenden tun. Für mich spielt es keine Rolle, weil ich, wie gesagt, bin 100% ausgelastet mit dem ganzen inhaltlichen Kram. Noch so aufs Video sieht man sowieso noch mal schlechter. Und ich müsste dann halt, kannst du deine Mimik jetzt mal eine Minute einfrieren, damit ich Zeit habe, sie zu analysieren. Dann komme ich vielleicht, kann ich dann was darin lesen. So, und wenn du dann noch so nicht ehrlich bist, sondern zum Beispiel höflich lächelst, obwohl du eigentlich denkst, was für ein Scheiß, werde ich es trotzdem nicht merken.
Ah ja. Okay, also viel, viel Klarheit auf der Sachebene. Wie nimmst du andere Menschen jetzt mit, gerade auch wenn unterschiedliche Erwartungen da sind? und Menschen das nicht wissen von dir. Also sie sind mit dir im Alltag in Kontakt und du merkst, genau, es muss erster Schritt gemerkt werden, dass hier ein Konflikt ist. Das habe ich jetzt herausgehört. Mhm. Jetzt hast du vielleicht verstanden, da ist ein Konflikt. Was machst du jetzt mit deinem Gegenüber, damit es konstruktiv werden kann?
Na, das Hauptproblem ist erstmal, ich kriege die Konflikte nicht mit. Das heißt, auch wenn schlechte Stimmung in einem Seminar ist und Leute auf mich sauer sind, ich kriege es nicht mit. Ich habe schon öfter Situationen erlebt, dass dann Leute sich untereinander gequatscht haben, weil sie irgendwas von mir doof fanden, dann zu meiner Co-Teamung gegangen sind und sich bei der beschwert haben. Manchmal also den Arbeitgeber, nicht bei SRM, sondern bei anderen Arbeitgebern, den ganzen Arbeitgeber informiert haben. Und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe nicht gemerkt, dass es irgendeine Störung gab. Das heißt, das ist der größte Knackpunkt. Es muss mir erstmal jemand mitteilen, dass da irgendwas ist. Naja, wenn ich das weiß, dann habe ich ja SRM zur Verfügung. Das heißt, ich frage nach, was ist los? Was meinst du damit?
Also das heißt für mich, du brauchst unbedingt auch dieses Leitprinzip aus dem SRM, wenn niemand etwas sagt, dann ist alles okay. Also das wäre doch so ein Ding in der Vereinbarung an der Stelle, oder? Dass wir sagen, du musst es schon sagen, sonst kann ich es, soll ich raten? Also ich werde es nicht erraten können.
Genau, also die 4-Team-Regeln von SRM sind für mich extrem wichtig. Also keiner geht verloren. Wenn keiner was sagt, ist alles gut. Und wenn etwas nicht gut ist, muss das gesagt werden. Wir reden nicht schlecht über andere, wenn sie nicht dabei sind. Und Gerüchte bekommen keine Kraft. So, mit diesen 4 Regeln ist man schon relativ sicher. Jetzt müssen sie nur noch eingehalten werden. Weil die meisten finden die Regeln gut. Aber schlecht reden, wenn andere nicht dabei sind, also lästern, ist ja schon sehr beliebt. So, ja. Und ich bin ein optimales Lästerobjekt, weil ich immer früher oder später irgendwas Komisches machen werde.
Ja. Warum machen, ich frage mal einfach, es ist wieder so eine globale Frage, ich merke das selber gerade, wenn ich sie stelle. Warum fangen Menschen trotz dieser schönen Teamregeln an zu lästern? Was glaubst du?
Da müsstest du die Leute fragen.
Ja, hast du recht.
Ich würde sagen, lästern verbindet.
Okay.
Und
also so ein sozialer Aspekt.
Ja, und zumindest was es mich betrifft, die meisten Leute haben ja Angst vor meiner direkten, klaren Art. Das heißt, sich zu trauen, mich anzusprechen und mir das klar mitzuteilen, das machen nicht so viele.
Weil das Feedback offen und direkt kommt, ne? Und nicht unbedingt höflich, hast du gesagt.
Aus meiner Sicht bin ich höflich, aber meine Höflichkeit und eure Höflichkeit hat nichts miteinander zu tun.
Ja, okay, jetzt will ich dich fragen, was ist Höflichkeit für dich?
Dass du immer bei der Wahrheit bleibst und genau sagst, was ist.
Ah, okay, ja, stimmt. Dann ist es für mich wirklich was anderes. Für mich ist, glaube ich, Höflichkeit oft so ein bisschen Dinge so sagen, dass sich mein Gegenüber nicht verletzt fühlt. Aber das heißt, ich muss wieder ganz viel Annahme für mein Gegenüber tätigen. Und das ist, damit liege ich auch nicht immer richtig, ne? Also da täusche ich mich ja auch.
Das ist das eine, aber ich werde es nicht erraten, wenn du es irgendwie durch die Blume sagst. Also rede bitte ehrlich mit mir, ich lüge auch nicht. Ja. Und das wäre doch viel kürzer.
Ich stimme dir voll zu. Ja, ich wollte noch einmal die Definition oder das Verständnis von Höflichkeit einmal abklären, wie du das verstehst und wie ich das verstehe. Okay, wir wollen sachlich Dinge miteinander klären, beziehungsweise du sagst, du brauchst das eben auf der Sachebene. Jetzt fangen die Leute an, trotzdem auf anderen Ebenen zu sprechen. Die Teamregeln sichern das im Grunde schon ganz gut ab, sagst du. Was braucht es noch? Also ja, das Himmel- und Erde-Spiel mit dem, vielleicht kannst du das für die Zuhörenden, weil die werden das, viele von denen werden es nicht kennen. Wie funktioniert das Himmel- und Erde-Spiel, wenn ich mit dir im Konflikt bin, beziehungsweise auch mit anderen Menschen im Konflikt bin?
Das Himmel- und Erde-Spiel ist optisch nachempfunden diesem Himmel- und Hölle-Spiel, was die Kinder auf der Straße spielen, diesem Hüpfespiel, wo sie den Stein reinwerfen, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann durchspringen. Weil genauso soll es sein, dass man nicht statisch ist im Konflikt, sondern viele Möglichkeiten hat. Und das besteht aus 8 Feldern. Das erste Feld ist professionell faul sein. Das heißt, wenn ein Konflikt ist, wenn eine Beleidigung kommt, nehme ich die nicht zu mir und beziehe alles auf mich, sondern halte erstmal eine Sekunde inne, atme tief durch und dann gucke ich, was ich daraus mache. Und erkenne, dass alles, was ein anderer sagt, erstmal er selber ist und mit mir erstmal nichts zu tun hat. Also auch wenn jemand sagt, du bist hässlich und dumm, spricht er erstmal nur von sich und nicht über mich. Und dann kann ich entscheiden, wie ich losgehe. Das erste Feld wäre dann zum Beispiel, was ist los? Was meinst du mit dumm und hässlich?
Ja.
Wann bin ich dumm und hässlich? Wie ist denn das, wenn jemand dumm und hässlich ist? Und wer sagt das noch? Also was, wann, wo, wie, wer geben Antworten her. So, das wäre ein Feld zum Einstieg. Ich kann natürlich auch sagen, stopp, so redest du nicht mit mir. Aber das ist langweilig, weil das sagen sie alle. Ich kann noch sagen, hey, hast du nicht noch eine andere Idee, wie du mir das mitteilen kannst? Weißt du, welche Auswirkungen das hat, wenn du so mit mir redest?
Ja.
Wenn du so mit mir redest, ist es gar nicht mehr schön für mich. Und keiner geht verloren. Ne? Also wenn du so mit mir redest, gehe ich verloren. Komm, lass uns eine andere Idee suchen. So. Und das ist nicht dein Auftrag, so mit mir zu reden. Das sind diese 8 Felder, die es gibt. Also ja. Was, wann, wo, wie, wer.
Ja.
Ideen statt Ratschläge. Stopp. Auftrag abholen oder Auftrag klären. Professionell faul sein. Schönes hat Vorrang. Das ist unter einer Linie angeordnet. Und dann Auswirkungen beachten. Und keiner geht verloren.
Schön.
So, und darüber geht es ganz gut. Und wenn man halt keiner geht verloren wirklich nicht als Floskel betrachtet, sondern als Entscheidung, die es ohne Ausnahme gilt, dann ändern sich Konflikte sowieso.
Hast du das mal erlebt, dass, ich frage jetzt mal so rein, eine konkrete Konfliktsituation, in der keiner geht verloren, den Ausgang, also die Lösung maßgeblich verändert hat?
Wenn wir bei SRM intern so arbeiten, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich kritisiere, ich spreche ja häufig auch Kritiken an, die andere nicht haben. Ich stelle Fragen, die keiner stellt. So üblicherweise werden die weggewischt, weil die anderen sie nicht verstehen können. So, bei SRM, ne, jede Störung ist nur die Einladung, in die Veränderung zu gehen. Wir werden halt untersucht, was genau ist das mit den Fragen? Was meinst du damit? Und häufig werden dadurch Sachen nochmal klarer. Das heißt, man kann meine Störung als Einladung betrachten, Sachen nochmal genauer zu untersuchen. Und dann wird was Neues und manchmal was Besseres nochmal daraus. Oder man kann sagen, du nervst, stell dich nicht so doof an. Und dann wird es einfach ignoriert. So, SRM nutzt mein Potenzial aus, um Sachen zu untersuchen. Und deswegen wird es insgesamt manchmal nochmal schöner und nochmal klarer. Aber leider erlebe ich das nur bei SRM so.
Okay. Ja, das heißt, es bräuchte andere Institutionen, die sich auch dieser Regel oder dem Prinzip verschreiben würden, beziehungsweise das auch als Haltung übernehmen, ne?
Ja, keiner geht verloren, ist eine gute Grundhaltung, weil so geht es ja nicht nur mir, sondern auch andere Menschen mit Behinderungen oder die anders sind in irgendwelcher Form, gehen ja in die ganzen Systeme verloren. So, und wenn wir das als Grundhaltung in der Gesellschaft leben würden, wirklich inklusiv zu sein, das wäre doch mal ein Anspruch, oder?
Das wäre mal ein Anspruch. Das ist schön. Ja, das ist schön. Danke dafür. Jetzt muss ich mich kurz sammeln, weil ich will auch nicht springen, aber du sagst, wenn ich in den Themen springe. SRM und Autismus. Ich würde da gerne von dir verstehen, was ist das besonders andere daran? Also beziehungsweise, was ist der Schwerpunkt in dieser Fortbildung auf?
Na, wir haben die SRM-Modelle übernommen. Und haben versucht, sie anzupassen an Menschen aus dem Autismus-Spektrum.
Ja.
So, zum einen haben wir ja ungefähr 30% Menschen mit Autismus, die sind nonverbal. Und auch nochmal ungefähr 30% mit geistigen Beeinträchtigungen. Das heißt, wenn die das Himmel- und Erde-Spiel in Wörtern sehen, können die damit nichts anfangen.
Ja.
Also haben wir jetzt dieses Himmel- und Erde-Spiel in Bilder übersetzt. Und die Aggressionsacht zum Beispiel auch. So, und damit kann ich auch mit einem Mensch, der nicht sprechen kann, durch Zeigen immer wieder den klar machen, wo ich gerade bin, was ich von ihm gerade erfahren möchte. So, dann erklären wir natürlich in dem Seminar über Autismus auf und die Leute dürfen zum Beispiel an mir diese W-Fragen ausprobieren. Denn der kürzeste Weg zum Menschen in kritischen Situationen im Allgemeinen und zu Autisten ist eben die Entdeckertechnik nach SRM. Also greife nur die Worte auf, die der andere gesagt hat und formuliere eine W-Frage daraus. Das heißt, du folgst den Strukturen, die ich habe, und versuchst nicht, deinen Kram reinzubringen. Und dadurch kannst du mich kennenlernen. Und das ist für die meisten Menschen eine große Herausforderung, so reden zu üben. Aber wir haben es mit mehreren Autisten auch schon ausprobiert. Es ist extrem hilfreich.
Und es ist, gut, jetzt hast du gesagt, es gibt unterschiedlichste Formen von Autismus auch. Die einen gehen über Bilder und vielleicht auch weniger über Worte. Hast du einen Zugang oder habt ihr auch einen Zugang für Menschen, die sich eben nicht sprachlich mitteilen? Also wie würde es da funktionieren?
Naja, das Himmel- und Erde-Spiel geht ja immer. Wenn ich es nicht ende, mache ich es mit mir selber, mit dir zusammen. Ich kann es auch für dich machen. Denn wenn du ein schreiendes Baby in der Hand hast, kannst du dir auch nicht sagen, hey Baby, was ist los, sag's mir. sondern musst du überlegen, was könnte jetzt los sein? Was braucht das Baby? Habe ich noch Ideen, was es braucht? Ist es noch schön für das Baby und für mich? Und genauso ist, wenn halt ein Mensch geistig beeinträchtigt ist und nonverbal ist, dann ist es mein Auftrag zu suchen, was braucht der jetzt gerade wirklich? Warum flippt er jetzt? Warum eskaliert er gerade? Was ist los? Und glaube mir nicht meinen ersten Gedanken, sondern es wirklich genau zu untersuchen. So, und natürlich, es gibt das Feld der Psychomotorik, das macht der Dirk, wo man auch Menschen nochmal auf körperlicher Ebene in die Entspannung bringen kann, die Wahrnehmung verbessern kann und so weiter, Ideen geben kann.
Okay, also es geht auch viel ums Ausprobieren, aber eben eine eigene inhaltliche Struktur auch wieder zu haben, um sich selber Fragen zu stellen, um selber auf neue Gedanken auch zu kommen, ne? Neue Ideen zu entwickeln.
Naja, es geht da vor allem erstmal darum, nicht zu urteilen, zu vergleichen und zu werten. Mhm. UVW tut weh, sagen wir ja.
Ja.
So, urteilen, vergleichen, werten können wir alle prima. Haben wir alle gelernt. Aber meistens liegen wir damit falsch. So wie, ne, wenn ihr Dirk sagt, du bist rücksichtslos, du bist unhöflich, wenn du Leute anrempelst, bin ich nicht. Mhm. Ich krieg meine Wahrnehmung nicht anders organisiert.
Mhm.
So, und so ist es ja ganz oft, dass wir zu Kindern sagen, ihr seid faul, du bist dumm, stell dich nicht so dämlich an, was stellst denn du für eine doofe Frage? Das weiß man doch. Das hören Autisten den ganzen Tag. Statt wirklich zu gucken, was eigentlich das Problem ist und oder was nicht verstanden ist und was gerade nicht funktioniert. So, und SLM ist halt die Einladung, Sachen genauer zu untersuchen, zu hinterfragen, dran zu bleiben, zu beobachten, was wirklich ist. Und dann gucken, was für Veränderungen möglich sind. Also, wer hat das Problem und wer hat die Lösung? Du, wir oder ich?
Ja. Danke. Ich musste gerade, als du das sagtest, denken, dass viele Modelle in der Konfliktklärung, die es ja gibt, einfach viele Menschen auch nicht berücksichtigen. Ne? Also wenn ich jetzt, wie du sprachst von dem Vier-Ohren-Modell, also kognitiv ja, ich verstehe das, aber es ist nicht meine Art der Kommunikation. Also für mich bringt es eigentlich keinen Zugang, sagst du. Ne? Ich kriege die Frage noch nicht formuliert. Also es gibt, glaube ich, einfach dann zu wenig Menschen, wie dich auch, die das in die Welt tragen. Ne? Also für Menschen, für die diese Modelle nicht funktionieren. Kennst du trotzdem einfache Modelle, also kannst du trotzdem noch einfache Modelle nennen, die gerade in der Kommunikation oder Konfliktklärung, die du erlebt hast in deiner Vergangenheit, wo du sagst, die waren schon hilfreich?
Naja, ich würde nicht so viel SRM machen, wenn ich was anderes hätte.
Naja.
Für mich war SRM hilfreich. So auch die Kritikformel.
Ja.
Ne? Das, es gibt klare Schritte in der Kritik. Wie kann ich jemanden kritisieren, ohne ihn zu verletzen?
Ja.
Ne? Durch Ankündigen des Themas und so weiter, Auswirkungen beachten, kann ich halt verletzungsfrei kritisieren.
Ja.
Und das ist natürlich hilfreich. Immer wenn man eine Struktur hat, an der ich mich entlanghangeln kann und nicht erraten muss irgendwas, ist mir halt geholfen.
Ja. Okay, alles, was klar und strukturiert ist an der Stelle. Ich würde gerne in einen persönlichen Konflikt, wenn du magst, reingehen, also den du mal in deiner Vergangenheit erlebt hast, wo du sagst, der war schwer, also schwer zu lösen, aber ich habe den gelöst und ich kann hier an dieser Stelle auch beschreiben, wie ich das gemacht habe.
Wenn habe ich ihn nicht gelöst, sondern wir haben ihn zusammen gelöst dann.
Ja.
Weil es braucht immer ein Gegenüber, das das macht.
Ja.
So, und ich hatte einen Konflikt zu Silvester, ich war bei einer Familie zu Besuch und das war am letzten Abend und der Sohn wollte gern einen Film gucken. So, ich hatte überhaupt keine Lust auf Film und Familienaktivität, weil wir hatten schon den ganzen Tag soziale Interaktion, es war auch noch Besuch da, das heißt, ich war voll und wollte eigentlich nur noch in Ruhe strukturiert was machen, das heißt, ich wollte abwaschen.
Mhm.
Das war das für die natürlich schwer auszuhalten. Die gucken Film und ich wasche ab. Es muss ausgehandelt werden, dass mein Bedürfnis tatsächlich ist Ruhe, keine soziale Interaktion mehr, nichts mehr aufnehmen müssen, sondern eine ruhige, strukturierte Tätigkeit zu machen, um mich zu entspannen. Und dass es keine Abwertung ist, dass sie mich nicht ausnutzen, wenn sie in der Zeit Film gucken.
Ja.
Das geht nur, wenn die Leute wirklich kapieren, dass in meiner Wahrnehmung mein Denken total anders ist als ihrs und dass sie das akzeptieren können. Das kommt nicht so oft vor.
Ja.
Meistens beißen sich Konflikte fest, weil ich halt komisch bin. Und dann, wenn es in Gruppen passiert, dann ist die Gruppe sich einig, dass sie alle recht haben, weil sie es alle ähnlich wahrnehmen und dass ich komisch bin. Und dann gibt es keine Lösung.
Wie gestaltest du in dem Moment den Kontakt? Also du willst abwaschen, die Familie will da sitzen und Fernsehen gucken. Wie bist du vorgegangen?
Weil ich wusste ja gar nicht, dass das ein Problem ist.
Ja. Wodurch wurde das deutlich, dass das ein Problem ist?
Na, erst hinterher. Der Vater rief mir dann noch zu, klappern die zu Leuten mit dem Geschirr rum. Und ich habe mir gesagt, ja, okay. Und er war völlig schockiert, weil er hatte nur einen Witz gemacht, was ich natürlich wieder nicht mitbekommen hätte. Er war völlig schockiert. So rede ich doch nie, würde ich nie mit dir reden. Naja, was ist denn los? Du hast doch völlig recht. Und dass es ein Problem war, habe ich gar nicht erfasst.
Ja.
Als wir hinterher drüber geredet haben, war mir klar, dass es für die eine Riesenherausforderung war, zu akzeptieren, dass ich abwasche und sie gucken Film. Und das natürlich auch ihrem Kind zu erklären, dass es in dem Fall nicht ist, dass sie mich benutzen für irgendwas, sondern dass es hier verschiedene Bedürfnisse gibt.
Ja.
Und sie meinem Bedürfnis nachkommen und sie ihrem Bedürfnis nachkommen. Und dass es beides in Ordnung ist.
Ja, also das heißt, eine Idee, die ich jetzt gerade so habe, ist, Dinge einfach laut benennen, oder? Also was ich brauche, was ihr braucht, ist das ein Schlüsselmoment in dem Moment?
Das Benennen allein nicht. Sie müssen akzeptieren, dass sich meine Bedürfnisse von ihnen unterscheiden. Und dass es keine Bewertung da drin steckt, dass es einfach nur verschiedene Bedürfnisse gibt. Und jeder seinem nachkommt. Und dass meine Wahrnehmung und ihre Wahrnehmung da auch kollidiert von dem, was schön ist und nicht. Ich finde Filme gucken nicht schön.
Ja. Okay. Also Bedürfnisse sind an der Stelle, ich fasse es nochmal so für mich zusammen und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, dass wir die unterschiedlichen Bedürfnisse erstmal klären und akzeptieren, dass es so ist. Das wäre ein wichtiger Schritt, ja. Das heißt, und das finde ich jetzt nochmal spannend, jetzt muss ich nochmal rein, weil in der gewaltfreien Kommunikation, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sind Bedürfnisse auch ein zentraler Punkt, aber eben auch die Gefühle. Und du sagst, das unterstelle ich dir jetzt, bitte korrigiere mich auch da wieder, Gefühle sind nicht das, was du in Konflikten nutzen würdest, oder?
Also ich bin erstmal nicht der Maßstab für Autismus. Ich bin tatsächlich wenig emotional, hypoemotional, möchte aber ausdrücklich betonen, dass Autismus nicht heißt, man hat keine Gefühle. Und es gibt auch Autisten, die extrem emotional sind. So, ich gehöre nur gerade zum Gegentypus. So für mich spielen Emotionen immer nur eine untergeordnete Rolle oder sind unwichtig. Ich kümmere mich, wie ich es immer, der Sachgrund steht für mich im Vordergrund. So, auch für die anderen Leute haben ja Gefühle und die müssen ja mit berücksichtigt werden. Und das macht es dann kompliziert.
Das heißt, es gibt im Autismus-Spektrum aber auch Menschen, die sehr auf der Gefühlsebene kommunizieren würden?
Also vielleicht nicht kommunizieren, aber die zumindest sehr emotional sind. Und dass Autisten sehr wütend werden können, ist jetzt nicht so unbekannt.
Okay. Aber konstruktiv wütend?
Nein.
Nein. Also verletzend auch.
Naja, jetzt müsste gucken, nach SLM-Definition von Wut ist es ja immer dann, wenn nichts zerstört wird und wenn niemand verletzt wird.
Ja.
Und solange das wäre, wäre ja für uns erstmal alles gut. Aber in einem anderen Umfeld, die nicht auf SRM geschult sind, da ist ja Wut oftmals schon ein riesiges Problem. Und natürlich, wenn die Leute nicht lernen, sich zu regulieren und wo die Hemmschwelle ist, gehen sie auch über die Hemmschwelle. Zerstören Sachen, schlagen Menschen, verletzen sich selber oder ziehen sich zurück.
Ja.
Also Autisten sind nicht automatisch alle so sachlich, rational und konfliktstabil, wie ich es jetzt inzwischen zum Beispiel bin.
Ja. Gut, dass du das nochmal sagst an der Stelle. Die Frage, weil ich jetzt so ein bisschen chronologisch wieder in unserem Fragenkatalog schaue, die erübrigt sich schon fast und trotzdem stelle ich sie nochmal. Dein persönlicher Blick auf Konflikte, wie hat sich der verändert, wenn du hast lange gesucht, ich fasse das nochmal zusammen, lange gesucht, um Sozialtrainings zu finden, die dir da helfen. Wie hat sich das verändert von damals zu heute? Vielleicht als du 20 warst und jetzt bis zu deinem jetzigen Zeitpunkt?
Das ist eine sehr globale Frage. Kannst du dich mal konkretisieren?
Ja, ich versuche das, danke. Aber das ist gar nicht einfach, merke ich gerade, diese globale Frage so konkret zu machen. Ich frage es anders. Erinnerst du dich daran, wie du Konflikte mit 20 Jahren für dich definiert hast? Was waren Konflikte mit 20 Jahren für dich? Erinnerst du das?
Ich glaube, in den meisten Fällen habe ich noch nicht mal mitbekommen, dass es einen Konflikt oder eine Irritation gab. Ich habe eine Sachaussage getroffen und plötzlich gab es irgendwann eine Eskalation und ich wusste nicht, was passiert ist.
Ja. Und dann kam, welches Verhalten hast du dann gezeigt, wenn die Eskalation kam?
Ich habe völlig sachlich meinen Standpunkt erklärt. was die Sache aber nicht verbessert hat. Und dann sind meistens die anderen Leute über die Hemmschwelle gegangen.
Ah, okay.
So.
Fühlten sich vielleicht provoziert oder sonst was durch
genau, die
fanden mich
halt provokant, aggressiv, arrogant, egoistisch und so weiter. Das ganze Programm. Und ich wusste nicht, was los ist.
Ja. Dann kann ich die Frage jetzt konkret fassen. Woran genau erkennst du es heute, dass wir hier im Konflikt sind? Ist immer noch eine Schwierigkeit, hast du vorhin gesagt. Das habe ich zumindest so abgespeichert. Aber woran genau erkennst du das heute?
Ich erkenne das nicht, wenn es keiner ausspricht.
Okay. Also ich muss dir sagen, dass ich hier gerade im Konflikt bin mit dir, damit das möglich wird. Okay.
Also ich hatte mal ein langes Telefonat, dann kann ich am Telefon ja noch weniger erkennen als im direkten Gespräch, weil ich habe ja keine Mimik, keine Gestik. Wir wurden uns halt nicht einig. Aus meiner Sicht war nichts los. So, er hat am Ende noch einen Moderator dazugeholt, der das Ganze dann zum guten Ende gebracht hat. Und 2 Tage später rief er mich an, boah, da müssen wir nochmal dringend drüber reden. So wütend war ich noch nie.
Ja.
Ich habe gefragt, wann warst du wütend auf mich? War was?
Okay.
So, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass er auf mich wütend war.
Ah.
Also wenn es mir keiner sagt.
Ist alles okay. Genau. Ist schön, okay. Also ganz, ganz klar anzusprechen, wir befinden uns gerade im Konflikt. Zumindest ich auf meiner Seite habe ein Problem und spreche das bei dir an. Schön. Jenny, danke. Das war für mich total interessant bis hierhin. Ich habe für mich jetzt mitgenommen, ich würde mal meine Erkenntnisse zusammenfassen und dich dann einfach bitten, wichtige Erkenntnisse, die ich vergessen habe aus diesem Gespräch, einfach zu ergänzen. Also für mich ist klar geworden, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die rein sachlich Konflikte lösen. Also wo dieses Mitgemeinte und den Menschen dahinter zu sehen, nicht immer zutrifft, sondern Konflikte können auch rein sachlich gelöst werden. Niemand geht verloren, ist eine oder keiner geht verloren, ein ganz wichtiges Prinzip, damit wir das schaffen, also damit wir auch alle wirklich einbeziehen. Wenn niemand was sagt oder wenn keiner was sagt, dann ist alles okay. Und wenn es nicht okay ist, dann muss es gesagt werden. Sind zwei ganz wichtige Prinzipien, damit auch das für dich möglich wird zu erkennen, dass wir hier im Konflikt möglicherweise stecken. Und dass es nicht in Konflikten nicht zwangsläufig um Höflichkeit gehen muss, sondern um Klarheit. Also auf den Punkt zu bringen, was gerade los ist und das anzusprechen. Und ich habe mitgenommen, keine Angst zu haben, in Kontakt mit dir zu gehen, weil du möglicherweise eine Antwort gibst, die für einige unangenehm sein könnte. Die ist sachlich ganz klar und ehrlich, aber Menschen könnten das irgendwie unangenehm finden. Und die Bitte von dir, sprecht es sachlich an, sprecht es klar an, benennt das, was euch bewegt. Und mein größtes Learning war jetzt oder ist jetzt auch, Fragen nicht so global zu stellen, sondern wirklich konkret zu stellen und das zu üben, auch im Alltag. Und da hätte ich jetzt abschließend tatsächlich noch eine Frage. Wie kann ich das üben, aus deiner Sicht? Wie kann ich Fragen stellen üben?
Naja, da sind wir wieder bei der Entdeckertechnik von SRM. Greife nur
Fragen.
Das hast du zum Beispiel in den ganzen Seminar, den ganzen Podcast nicht gemacht. Du hast nichts von mir aufgegriffen und hast vertiefend nachgefragt. Das heißt, wir sind aus meiner Sicht die ganze Zeit sehr an der Oberfläche geblieben.
Ja.
So, wenn du halt mehr wissen müsstest, dann müsstest du jetzt aufgreifen. Was zum Beispiel, was meinst du mit an der Oberfläche geblieben? Und dann könnten wir in die Tiefe gehen.
Ja, so, das finde ich jetzt total spannend. Jenny, das ist ja super, dass du das sagst. Was meinst du denn mit an der Oberfläche geblieben?
Ich würde dir mal ein Beispiel geben von dem anderen autistischen Jungen, den wir im Seminar hatten.
Ja.
Die Mutter war eine Gymnasiallehrerin, die extra zu ihrem Sohn an die Förderschule gewechselt ist, um ihn zu unterstützen. So, und sie kam im Seminar und gesagt, mein Sohn, der wird nicht bleiben, der bleibt höchstens ein paar Stunden, dann müssen wir wieder gehen. Und der wird auch kein Wort sagen. Gut, er blieb 2 Tage und Dirk hat ihn halt irgendwann mit der Entdeckertechnik gefragt, was macht er so? Also hat er erstmal das erzählt, was er in der Schule macht, in der Förderschule. Wie er kocht, das ist halt so sein Nebengebiet, das Kochen und Küche, hat alles aufgezählt, wie es typisch autistisch ist. Und dann hat er ihn weitergefragt, was interessiert dich noch? Und er sagte, Autos und Menschen. So, und Dirk hat weitergefragt, was meinst du mit Menschen? Was interessiert dich? Psychologie. Was an der Psychologie? Und dann fing er an, alles zu erzählen, Abspaltungen und Verdrängungen, was es alles so gibt. Wie gesagt, Förderschüler.
Ja.
Und er fragt ihn immer weiter und immer weiter, was willst du studieren, was willst du machen? Psychologie studieren. Wie willst du es hinkriegen? Mama fragen. So, und die Mama saß daneben und weinte die ganze Zeit. Und am Ende haben wir sie gefragt, warum weinst du jetzt eigentlich? Und dann hat sie gesagt, naja, das wusste ich alles nicht. Das hast du mir nie erzählt. Und dann hat sie ihren Sohn gefragt, warum hast du mir das nie erzählt? Und er hat gesagt, nein, du hast mich nie gefragt. So, Autisten werden häufig nicht spontan erzählen, was sie bewegt, was sie denken, was sie fühlen. Und du kannst beim Autisten nicht an der Mimik und der Gestik ablesen, was er wirklich fühlt und denkt. Denn dass Mimik zur Interaktion da ist, ist den meisten Autisten nicht bewusst. Das heißt, ich kann sie nicht nur bei dir nicht lesen, sondern von meiner Natur aus habe ich keine Mimik. Alles, was ich jetzt mache, wenn ich dich anlächle, mache ich bewusst, um da quasi dich zu bedienen, damit du mit mir umgehst. Wenn ich meine normale Mimik, völlig neutrale Mimik aufsetzen würde, würdest du gar nicht mit mir reden. So, das heißt, an der Ebene scheitert es schon. Die meisten Autisten denken, Mimik und Gestikinteraktion besteht darin, dass jemand mal die Augen verdreht oder mal die Stirn runzelt oder jemand mal lacht. Dass hier ein permanenter Dialog stattfindet, ist vielen gar nicht klar. War mir bis 2022 auch nicht klar. Das heißt, da geht also schon ganz viel verloren. Wenn du dann also nicht nachfragst, nicht in unsere Welt reinkommst, und das heißt beim Autisten meistens entlang seiner Spezialinteressen, wirst du immer bei einem Autisten an der Oberfläche bleiben. So wie es dieser Mutter mit dem Sohn gegangen ist, die halt gemerkt hat, was ihr Sohn eigentlich alles so drauf hat, wofür er sich interessiert, womit er sich beschäftigt hat, wovon sie keine Ahnung hatte, obwohl sie eine hoch engagierte Frau war. Und das ist halt so schade, weil dadurch verlieren wir viel Potenzial.
Schön. Also nehme ich jetzt hier nochmal die Entdeckertechnik ganz groß mit. Mhm. Und dann kommt ja oft so von Menschen, ja, du hast es ja auch nie gesagt, die Aussage. Ja, du hast ja auch nie gefragt an der Stelle, ne?
Was heißt Autismus? Autismus bedeutet übersetzt in sich selbst verkapselt sein. Mhm. Das heißt, viele Autisten haben nicht gelernt, also kommen von der Natur aus nicht auf die Idee, mit anderen Leuten zu sprechen. Und natürlich machen sie keine guten Erfahrungen mit Menschen. Die Mobbingquote unter Autisten liegt je nach Studie zwischen 66-73%. So, das heißt, sie machen schlechte Erfahrungen. Und wenn ein Autist was erzählt, erzählt er dir meistens was über seine Spezialinteressen. Das heißt, du wirst von mir, wenn du mich fragst, einen wissenschaftlichen Vortrag bekommen.
Mhm.
So, damit interessiert aber die anderen Leute jetzt wieder nicht. Also fragen sie nicht nach. So, und also baut der Autist auch keine Fähigkeiten auf. Weil er wird nicht gefragt und wird ausgegrenzt. So, und das heißt, das ist das Problem, weil Autismus ist zumindest nach meiner Definition ist eine Behinderung. Das werden jetzt sehr viele Leute sehr kritisch sehen, dass ich das so sage. Aber aus meiner Sicht ist Autismus eine Behinderung. Und trotzdem müssen wir eigentlich mehr leisten, damit ihr mit uns redet, damit ihr uns nicht ausgrenzt.
Und wie könnten so Räume aussehen? Du sagst, ein wissenschaftlicher Vortrag interessiert uns, beziehungsweise mich durchaus. Aber viele Leute nicht. Wie kann so ein Raum aussehen, in dem du dich komplett mitteilen kannst? Also müssen wir die Entdeckertechnik nach dem SRM nutzen und gleichzeitig natürlich wahrscheinlich noch mehr, oder?
Na, einerseits solltest du dich wirklich dafür interessieren. Also nicht einfach das schematisch abfragen, weil du weißt, wie es geht. Wenn kein Interesse ist, dann lass es einfach sein, bleib bei der Wahrheit.
Genau.
Aber wenn du mich kennenlernen willst, dann musst du tatsächlich an meinen Themen andocken, an meinen Spezialinteressen. Und das sind nun mal Pferde, SRM und SOK, Kampfsport, Fechten, Schnorcheln, Meeresbiologie, also da würdest du mich treffen.
Nicht
plaudern und Smalltalk wird mit mir schwierig.
Ja, ich finde es total interessant, weil ich aus dem Gespräch bis jetzt schon sehr, sehr viel mitgenommen habe für mich und wir ja auch einen Fragenkatalog haben und ich jetzt das Bedürfnis habe, gerade tatsächlich nochmal zu verstehen mit den Pferden. Mhm. Wie bist du zu den Pferden gekommen?
Naja, mein erstes Spezialinteresse waren die Native Americans in Amerika. Mhm. Und die sind natürlich geritten. Also zumindest einige Stämme davon.
Ja.
Naja, und ich habe erstmal alles über die Natives gelernt, was mir möglich war. Und dann gehen natürlich immer neue Felder auf. Und die Pferde waren eins davon. Und so wollte ich halt reiten lernen. Ich habe dann mit 18 angefangen. Habe dann halt die Ausbildung gemacht zur Pferdewirtin, Zucht und Haltung und Reitlehrerin. Und genau, so bin ich ans Reiten gekommen. Und dann war das mein Spezialinteresse. Und Spezialinteresse ist eben nicht einfach ein Hobby, sondern das ist ein bisschen wie Kaugummi am Schuh. Also du wirst es nicht los. Ich habe 10 Jahre lang fast nichts anderes gemacht. Das heißt, wenn ich früh aufgestanden bin, habe ich über Pferde nachgedacht, war dann 10-12 Stunden im Stall. Wenn ich abends nach Hause komme, habe ich immer noch über Pferde nachgedacht. So, das ist ein Spezialinteresse.
Okay, es gab nichts anderes in der Zeit, sagst du?
Fast nichts.
Fast nicht. Was gab es denn noch in der Zeit?
Na, du hast ja verpflichtende Sachen, um die du dich noch kümmern musst. Von Haushalt und so an anderen Ablenkungen. Aber ansonsten war fast jedes Gespräch, drehte sich um Pferde.
Und wann kam der Moment, um da weiterzugehen, dass du gesagt hast, jetzt gibt es ein neues Interesse?
Na, irgendwann hat man mal alles gelernt dazu, zumindest was man erstmal lernen kann. Bei mir ist natürlich der Schwachpunkt das Thema Motorik. Das heißt, in dem Bereich könnte ich noch ganz viel lernen. Ich werde es aber nur übers Reiten auch nicht schaffen. So, also war mich das nächste Thema war dann halt Kampfsport. Ist natürlich auch so wie ein bisschen Native Americans angelehnt, ne? Sich wehren können.
Ja.
Und dann habe ich eben Kung Fu, Jiu-Jitsu und historisches Fechten angefangen. Was mache ich auch heute alles noch? Und so ging halt neue Felder auf.
Mhm. Und du machst das heute noch? Wie machst du das heute denn noch?
Was meinst du?
Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigung.
Na, meine Schwerpunkte im Kampfsport sind auch mit Jiu-Jitsu und historisches Fechten. Ist für mich natürlich eine Riesenherausforderung, weil ich natürlich die üblichen Schwierigkeiten in der Motorik habe, die viele Autisten haben und eben auch starke Wahrnehmungs-Verarbeitungsstörungen. Und das macht es halt sehr kompliziert für mich.
Okay, du bleibst aber dran, höre ich. Du hörst deswegen ja nicht auf. Du machst das weiter.
Ich bleibe dran, ich bin aber gerade im Fechten eigentlich gerade an einem toten Punkt. Das heißt, obwohl wir extrem gute Lehrer haben, also unser Trainer Alex, der ist ein ehemaliger Trainer der Nationalmannschaft, der hat das Fechten wirklich verstanden, der hat nicht nur irgendwas gelesen, sondern der kann sehr strukturiert, sehr konzentriert alles erklären, was in welchem Kontext steht. Also intellektuell erfasse ich das alles. Das Problem ist, dass ich es nicht verarbeiten kann. Das heißt,
auf welcher Ebene verarbeiten?
Na, auf ganz vielen Ebenen. Beim Fechten geht es ja nicht nur um Technik, sondern spätestens, wenn du im Freikampf gehst, was ist der andere für ein Fechttypus? Okay. Was sind seine bevorzugten taktischen und technischen Elemente? Also die ihn lesen. Das heißt, du musst dazu in der Lage sein, eine andere Person zu lesen und Absichten von anderen Personen zu erkennen. So, das ist genau das, was Autisten ja schon mal schlecht können. Dann muss ich meine eigenen taktischen, technischen Elemente dafür zusammenstellen. Ich muss dazu verstehen, dass andere natürlich auch gerne mit Täuschung arbeiten. So, Lügen und Täuschung liegt mir ja gar nicht. Ich komme ja gar nicht auf die Idee zu lügen. Also das, auch dieses Element noch zu erkennen und zu durchschauen, schwierig. Und ich bin 100% der Zeit mit meiner eigenen Technik beschäftigt. Das heißt, bei mir automatisieren sich Bewegungsabläufe nur wenig, also unzureichend oder gar nicht. Und wenn du beim Fechten denken musst, hast du ein Problem, also hast du verloren. Das umschreibt mein Problem ziemlich gut. Die verschiedene ankommende Reize kriege ich nicht sortiert, weil ich kein ganzes Bild erfasse und immer nur Ausschnitte.
Ja.
Das heißt, du hast einen Panoramablick, kannst alles erfassen und ich gucke durch Schlüsselloch und muss mir dann Stück für Stück alles zusammenbauen. Und die Sinneskanäle arbeiten nicht gut zusammen.
Und was fasziniert dich dann weiterhin daran? Also du sagst, du bist an einem toten Punkt.
Mhm.
Hörst aber nicht auf und bleibst dran.
Naja, nein, betrachte ich immer nur aus Anregung oder in das geht nicht auch. Und ich bin halt stur. Mhm. Ich weiß halt, dass ich zurzeit erstmal nur mein Bestes tun kann, um nicht schlechter zu werden, aber dass ich mit den augenblicklichen Methoden nicht weiterkomme. Das heißt, zurzeit arbeite ich mich tief in das Thema Wahrnehmung, Verarbeitung ein, um möglichst rauszufinden, ob es Möglichkeiten gibt, wie ich die Wahrnehmung mehr zusammenbringen kann, wie ich nicht mehr so viele Einzelheiten habe, sondern wirklich einen Kontext erfassen kann. So, das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass es besser wird. Also erster Schritt wäre, ich müsste Reize mehr im Zusammenhang empfangen und verarbeiten können.
Ja.
Und dann versuchen daraus, automatisiertere Bewegungsabläufe hinzubekommen. Ich weiß noch nicht, ob es gelingt, aber zumindest das ist mein Ansatz gerade.
Wer hilft dir dabei? Machst du das ganz alleine oder hast du Leute, die dir helfen?
Na, es muss ja erstmal jemand verstehen. So, frag doch mal rum, wie viele Leute, auch studierte Sportler, schon jemals in ihrem Leben was von Dyspraxie gehört haben oder von Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen.
Dyspraxie, was bedeutet das nochmal?
Dyspraxie, also was jetzt die Ursache von Dyspraxie ist, ist bis heute nicht endgültig untersucht. Aber das heißt, dass entweder Leute keine Handlungspläne erstellen können, das heißt, sie stehen zum Beispiel vor einem Schrank, wissen, dass sie aufräumen wollen, haben aber keine Reihenfolge, sie wissen nicht, wie sie das beginnen sollen. Das ist idiotische Dyspraxie. Dann gibt es verbale Dyspraxie. Das heißt, die Leute haben große Schwierigkeiten zu sprechen. Ich werde vermutlich auch in diesen Bereich reinfallen. Das hörst du jetzt bei mir nicht, weil ich Logopädie gemacht habe. Aber auch das automatisiert sich bei mir nicht. Das heißt, wir haben ganz im Gespräch, wenn ich das führe, steuere ich die ganze Zeit meine Atmung und erzeuge künstlich einen Sprechrhythmus darüber. Und darüber, dass ich Sätze aktiv im Kopf folge und überlege, wo gehört eine Pause hin. So, das automatisiert sich halt nicht. Normalerweise müsste das, wenn man das übt, machen das die meisten Leute nach 6 Wochen, ohne drüber nachzudenken. Und ich muss das die ganze Zeit aktiv ansteuern. Und genauso ist das dritte Teil von Dyspraxie ist die Motorik. Das heißt, Bewegungsabläufe automatisieren sich unvollständig oder nicht. Das heißt, ich kann einen Ausschnitt davon lernen. Ich habe sogar eine Splitterfunktion oder Splitterfertigkeiten.
Was heißt das jetzt, Splitterfertigkeit?
Na, ich würde zum Beispiel beim Fechten lerne ich die Grundheue und die übe ich so viele tausend Male, bis ich dafür eine Automatisierung habe oder zumindest eine Teilautomatisierung.
Okay.
Sobald es aber eine Varianz da reinkommt, sobald Tempo reinkommt, sobald der andere irgendwas auch noch tut und ich darauf reagieren muss, kann ich das nicht mehr anwenden, weil die Bewegung nicht integriert ist, sondern nur isoliert gelernt ist. So, und wenn du jetzt mal fragst, wie viele Leute das wissen, also Wissen dazu haben, das liegt fast bei null. Dyspraxie ist in Deutschland eine fast unbekannte Diagnose. In anderen Ländern ist es anders. Bei anderen Ländern wird bei Autismus zu 79% auch noch die parallele Diagnose Dyspraxie gestellt.
Okay, also da sind die anderen Länder weiter. Von welchen Ländern könnten wir da lernen an der Stelle?
Wir müssten insgesamt erstmal dahin forschen, weil auch bis heute niemand genau weiß, was die Ursache ist. Man vermutet, dass es ein neurologisches Problem ist, das heißt, dass Gehirnareale nicht so gut verschalten sind und eben, dass die Wahrnehmungsverarbeitung nicht gut funktioniert. Also Dr. Iris, von der ich jetzt gerade ein Buch lese, die stellt Dyspraxie in unmittelbaren Zusammenhang mit Wahrnehmungsverarbeitung, also Unterempfindlichkeiten, zum Beispiel in der Propriozeption. So, was heißt das? Vielleicht kurz erklären. Wenn ich die Tablette zum Beispiel in die Gegend tragen will, ich muss die ganze Zeit draufschauen. Ich habe kein Gefühl dafür, ob ich das gerade halte oder wo das gerade ist. Ich muss das die ganze Zeit visuell kontrollieren.
Ja. So. Wie heißt das Buch? Also da, nur für die Zuhörenden, die sagen, das interessiert mich. Du hattest den Namen der
Frau genannt. Das heißt jetzt Bausteine der kindlichen Entwicklung von Dr. Jean Iris. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus.
Ja.
Es gibt noch mehr. Ich stehe ja selber gerade am Anfang, mich da einzuarbeiten. Es gibt also Psychomotorik und Sensomotorik. Es gibt da Angebote, aber die sind meistens halt nur für Kinder.
Ja.
Und es gibt zu wenig. Es ist zu wenig darüber bekannt. Und das ist halt ein großes Drama, weil dann viele Leute mit diesem Problem als dumm, unintelligent, unfähig hingestellt werden oder zum Beispiel auch im Sport ja auch ausgegrenzt werden. Also ich bin die Garantie dafür, wenn nämlich die Mannschaft fehlt, dass die Mannschaft verliert. Das heißt, das ist also klar, so entsteht auch Mobbing, weil Leute im Sportunterricht zum Beispiel nicht integriert werden.
Das heißt, der Sportunterricht müsste sich aus deiner Sicht grundlegend auch verändern an der Stelle, oder?
Sowieso. Ich verstehe nicht, warum Sport immer auf Leistung getrimmt wird. Wir haben ein Riesenproblem, dass Leute sich nicht mehr bewegen wollen. Also nicht nur Autisten, sondern oder nicht nur dyspraktische Leute, sondern alle Menschen. Das heißt, Sport in der Schule müsste eine Einladung sein, möglichst vielfältige Bewegungsangebote zu machen und zu erleben, dass Bewegung Spaß macht. Und nicht zu lernen, dass man sowieso für alles zu blöd ist. Also meine Schulsportnote war konstant 5.
Krass sage ich jetzt aus dem Grund, weil du reitest, du bist im Fechten, du bist scheinbar seit sehr langer Zeit sportlich sehr aktiv. Jetzt würde ich dich gerne noch fragen, weil ich hatte genau in Podcast Folge 2, da ging es auch um Schule. Ne? Mhm. Und das, finde ich, passt jetzt ganz schön gerade. Welche Sportangebote würdest du Schulen empfehlen, um alle mitzunehmen, damit niemand verloren geht an der Stelle?
Das Wichtigste wäre erstmal, die Bewertungen rauszunehmen.
Ja.
Also warum muss das bewertet werden? So, ne? Nehmen wir nur als Beispiel 20 Minuten Rennen. Wenn du es geschafft hast, ist doch super. Warum muss es noch Rundenzahlen geben, die erreicht werden müssen? Und warum muss man überhaupt eine Note dahinter stehen? Es sollte der Spaß in der Bewegung im Vordergrund stehen. Und das heißt, vielfältige Angebote. Nicht nur diese ganzen Klassiker, Schwebebalken, Turnen, Leichtathletik, bisschen Basketball, sondern macht doch vielfältige Angebote. Warum gibt es keine Kampfsportangebote im Schulunterspurt? Mhm. Nur als Beispiel. Es gibt noch mehr. Manche andere würden vielleicht Tanzen toll finden. Teilt es doch auf. Warum? Also ja, teilt es auf und stellt die Bewegung in den Vordergrund und den Spaß und nicht die Leistung.
Also einfach alles ausprobieren, die Vielfalt anzubieten und auszuprobieren, ohne sie zu benoten. Habe ich das so kurz zusammengefasst?
Das wäre zumindest ein Ansatzpunkt. Und natürlich zu gucken, wie kann man dyspraktische Leute fördern?
Ja. Das heißt auch, man müsste es natürlich ins Studium, ins Sportstudium mit einfließen lassen, ne?
Klar.
Das Wissen.
Genau, also das möchte ich auch sagen, das ist kein Vorwurf an die Sportler. Das heißt, sie lernen es an der Schule nicht. Und natürlich, wenn ich jetzt an meine Trainer denke, die sind ja alle schon überdurchschnittlich gut. Aber das sind Leute, die haben eine breiten sportliche Lizenz. Die Leute machen das ihre Freizeit für entweder gar kein Geld oder nur eine Aufwandsentschädigung, trainieren die über Jahre einen Verein. Das heißt, sowas wissen die nicht. Woher sollen die es her wissen? Ich habe ja selber mehrere Lizenzen und ich habe noch nie irgendwie eine Weiterbildung zum Thema Behinderung oder Inklusion und Sport in irgendeiner Form gesehen. Also wir lernen es nicht. Wir gehen von vornherein daran aus, dass Leute, die zu einem Fechtverein kommen, die zu einem Jiu-Jitsu-Verein kommen, dass das normale Menschen sind, ohne Behinderung.
Gibt es keine Angebote in Deutschland?
Es gibt sicherlich irgendwo Angebote geben, aber selten inklusiv. Weil wir stören ja die normalen Abläufe. Das heißt, wenn sich ein Trainer mit mir abgeben muss und das sehr explizit mit mir erarbeiten muss, müssen die anderen sich zurücknehmen, weil die könnten viel schneller, viel mehr lernen. Das heißt, da gibt es einen Konflikt.
Wie stehst du, jetzt frage ich einfach mal rein, ist ein Thema, was aber auch schwierig, glaube ich, zu besprechen ist, weil es ja auch, ist ein öffentlicher Podcast, muss man sagen. Wie siehst du Olympische Spiele und Paralympics? Weil das ist ja auch in dem Moment kein Miteinander. Man sagt, man macht da zwei Welten im Grunde auf. Einfach mal eine Meinung von dir dazu, wenn du magst, wenn nicht, dann nicht.
Ich liebe grundsätzlich keinen Leistungssport.
Okay.
Egal in welchem Bereich, weil Leistungssport fast immer Verschleiß bedeutet. Also ich kenne es aus dem Reitsport und die Pferde zahlen einen hohen Preis für diesen Leistungswillen und es gibt viele, die jung sterben und die kaputt sind, wie die Sehnen kaputt sind. Und ich sehe auch bei den Reitern natürlich, die auf Krampf reiten, was die für körperliche Schäden haben. Und egal, wem wir uns da annehmen, guck dir diese ganzen alten Tennisstars an, Steffi Graf, Agassi, die sagen, wir haben jeden Tag Schmerzen. Sport sollte dazu dienen, dass wir unsere Leistungsgrenze gerne austesten und gerne gucken, wie weit können wir kommen und es verbessern. Aber es sollte nie dazu führen, dass wir uns kaputt machen. Und wenn du diese auch breiten sportlichen Turniere anguckst, wie viele Leute schlucken Schmerzmittel, bevor sie zu einem Marathon starten, weil sie wissen, sie können es eigentlich gar nicht leisten. Also wofür soll das gut sein? Deswegen, ich mag überhaupt keinen Leistungssport.
Danke für die Einschätzung. Jenny, ich habe jetzt zum Abschluss einfach eine Frage, weil du ja auch schon gesagt hattest, Hineinfragen wäre hier, es gäbe viele Möglichkeiten oder hätte noch viele Möglichkeiten gegeben, noch tiefer zu verstehen. Mal gucken, ob du da mitgehen kannst und möchtest. Welche Frage hättest du dir gewünscht von mir?
Ich habe da keine Wünsche. Es geht darum, was möchtest du erreichen mit deinem Podcast? Wenn du möchtest meine Gedankenstrukturen verstehen lernen und wie mein Gedenken funktioniert, dann müsstest du meinen Strukturen folgen. Das heißt, du darfst nicht von dir ausgehen, sondern hättest dann einen Aspekt von mir aufgreifen müssen und die Tiefe fragen müssen. Aber ich weiß ja nicht, ob das deine Erwartung in dem Podcast war. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so, dass mir jetzt was fehlt, aber ich weiß, dass wir in vielen Bereichen gerade nur die Oberfläche angekratzt haben.
Ja. Ist das was von Frustration jetzt in dir oder sagst du, nö, das ist jetzt so, das hab ich jetzt einfach klargestellt damit, dass wir oberflächlich geblieben sind?
Naja, in einer Stunde hat das Ganze ja auch Grenzen und ich denke jetzt einfach, SRM, ja, das aus, ich bin professionell faul, es ist dein Podcast und ich versuche, dass der für dich gut läuft, dass du was dabei lernen kannst, dass du den Leuten was mitgeben kannst und ich hoffe also, dass was ich gesagt habe, war in irgendeiner Form nützlich.
Jenny, ich kann dir rückmelden, dass es für mich persönlich sehr nützlich war, dass ich dir unfassbar dankbar bin für das Gespräch, dass ich mir sicher bin, dass viele Menschen viele Impulse, oberflächliche Impulse mitgenommen haben. Und da würde ich jetzt einfach anregen wollen, wenn sie in die Tiefe gehen wollen, dann sollen sie dich doch kennenlernen. So, und dann wäre jetzt die Frage in deine Richtung, wo können Menschen dich kennenlernen und mit dir zusammenarbeiten?
Na, ich bin Lehrtrainerin bei SRM. Ich bin da also auch auf der Homepage von srm-concept.eu gelistet als Lehrtrainerin, sowohl für Schützen ohne Kämpfen als auch als SRM-Lehrtrainerin. Und natürlich habe ich eine eigene Homepage, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.de und der klassische Reitunterricht. Das heißt, je nachdem, wo die Interessen hingehen, kann man mich auf sehr verschiedene Art und Weisen kennenlernen.
Schön. Jenny, tausend Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch mit mir zu führen. Ich bin sehr glücklich, dass wir das getan haben. Ich bin sehr zufrieden. Und ich nehme wirklich nochmal mit, dieses Hineinfragen und diese Entdeckerhaltung noch mehr in den Alltag zu übernehmen und zu üben. Danke dir, dass du da warst.
Sehr gerne.
So, und wenn du jetzt sagst, Konfliktkommunikation, das will ich auch lernen, dann schau mal in meiner Online-Weiterbildung Konfliktlöserin/Mentorin für Konfliktmanagement vorbei. Hier bekommst du praktische Methoden, um Konfliktsituationen konstruktiv klären zu können und auf der einen Seite sachlich zu kommunizieren, aber eben auch das Mitgemeinte, was Menschen leider oft eben nicht mit aussprechen, zu verstehen, das zu übersetzen und auch die Bedürfnisse hinter bestimmten Verhaltensweisen zu erkennen. Also die Situationen, die jetzt noch schwierig sind, könnten in Zukunft deutlich leichter sein. Und wenn du Lust hast, online live mit mir und den anderen Teilnehmenden zu trainieren, dann schau unbedingt in den Shownotes vorbei. Und denk dran, niemand geht verloren, keiner geht verloren. Ein schöner Leitsatz, den Jenny uns hier doch mal geschenkt hat. Einen schönen Nachmittag, Abend, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Schön, dass du dabei warst.